Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Im Studio Jasmin Kröger, hallo. Zwischen Häme und Halleluja. Heute Abend führt der Sender RTL ein weiteres Mal die Passionsgeschichte als Live-Spektakel auf. Nach Essen muss Kassel dran glauben. Wir prüfen den Popgehalt. Außerdem Thema, warum Leute neuerdings Gerichte aus Kinofilmen nachkochen und welche neuen Kinofilme das Prädikat sehenswert bekommen. Musikalisch starten wir mit Kölner Wohlfühl-Elektronik. Sie hören sie schon, Koma mit Start, Stop, Rewind. Adel unter sich. Sir Anthony Hopkins spielt Sir Nicholas George Winton, den Mann, der hunderte jüdische Kinder vor dem Holocaust gerettet hat. One Life heißt der Film. Ebenfalls auf einer wahren Begebenheit beruht die britische Kleinstadtposse Kleine schmutzige Briefe. Club Zero dagegen ist ein rein fiktives Szenario. Es geht um ein Internat, in dem SchülerInnen sektenhaft zur Kollektivmagersucht angestachelt werden. Für welchen Film sich der Gang ins Kino lohnt, weiß Sigrid Fischer.
Mrs. Hausen aus Putney, bitte. Diamantova Eva. Mrs. McFarlane?
Hier. Mrs. Winton ruft die Namen der britischen Ehepaare auf, die bereit sind, jüdische Flüchtlingskinder aufzunehmen. Sie kommen mit dem Zug aus der Tschechoslowakei in London an. Ihr Sohn, der Börsenmakler Nicholas Winton, hat die Kindertransporte ab 1938 mit Helfern in Prag organisiert. Auf zwei Zeitebenen erzählt One Life seine Geschichte.
Ihm ist es zu verdanken, dass 669 Kinder gerettet worden sind.
1988 greift die BBC-Fernsehshow That's Life den Fall auf. Da ist Winton fast 80 Jahre alt und völlig unbekannt. Er hat nämlich nie über seine Rettungsaktion gesprochen. Aber es quält ihn immer noch, dass er 50 Jahre vorher nicht alle Kinder in Sicherheit bringen konnte, obwohl er damals zusammen mit seiner Mutter großen Druck auf die britischen Behörden ausgeübt hatte.
Das Verfahren braucht Zeit.
Die haben wir nicht. Die deutsche Wehrmacht kann dort täglich die Grenze überschreiten.
Sie leben unter Bedingungen, die Sie sich nicht vorstellen können. Immer die drohende Kriegsgefahr im Nacken.
Helena Bonham Carter gibt die energische Fluchthelferin Johnny Flynn ihren besonnenen Sohn. Vor allem die Schauspieler, allen voran Anthony Hopkins als der ältere Nicholas Winton, zurückhaltend und bescheiden, verleihen der sehr konventionell inszenierten wahren Geschichte vom Mut einzelner Charakter. Die Kinder bleiben Statisten, was mit ihnen geschieht, scheint ihnen niemand zu erklären. Die Filmmusik von Volker Bertelmann schwillt oft sehr aufdringlich an und gerne hätte man mehr von dem gealterten Helden gesehen, der keiner sein wollte. One Life von James Horse, zwiespältig.
Das ist vegan, extra für dich.
Ist das dein Ernst? Vegan ist voll out.
Oh.
Diese Teenagerin hat von ihrer neuen Lehrerin am Elite-Internat gelernt, dass es auf bewusste und achtsame Ernährung ankommt. Von Monodiät über immer weniger Essen bis zum völligen Verzicht. Zero.
Es geht um einen Selbstreinigungsprozess. Den Prozess nennt man Autophagie. Sie reinigt und stärkt unseren Körper.
Man wird doch schwächer, wenn man weniger isst.
Nein, die Autophagie kann sogar Krankheiten heilen.
Die Schüler, uniformiert gekleidet, fast alle aus sehr wohlhabenden Familien, sind schnell überzeugt. Selbstoptimierung, Konsumvermeidung und nebenbei auch noch den Planeten retten, indem sie weniger essen, beziehungsweise gar nichts mehr.
Ihr alle könntet wirklich zu den wenigen gehören, die leben, während der Rest der Welt untergeht.
Immer mehr gerät der Unterricht zur sektenartigen Gehirnwäsche. Um die Verführbarkeit durch radikale Ideen geht es der Regisseurin Jessica Hausner. Sie treibt das Zeitgeistphänomen, bestimmte Lebensweisen und Haltungen zum Dogma zu erheben, auf die Spitze. Gesunde Ernährung wird zur Glaubensfrage, die tödlich enden kann. Gedreht in sterilen, kalten Interieurs mit sehr bedächtigen Bewegungen und Sprechweisen der Akteure.
Hey Elsa, ich habe heute noch nichts gegessen, gar nichts. Ich fühle mich high. Das ist großartig.
Das stark stilisierte Szenario tritt bald auf der Stelle, denn es geht über die reine Versuchsanordnung nicht hinaus. Was denken, fühlen diese Kinder? Wie leben die eigentlich? Das bleibt außen vor. Eine schwarze Komödie soll der Film sein, aber es gibt nicht viel zu lachen. Als kompakter Kurzfilm würde das Konzept besser funktionieren. Club Zero von Jessica Hausner. Enttäuschend.
Verehrte Edith, du fuchsteufelsgeile Hure. Heiliger Himmel.
Lesen Sie weiter.
Du gehörst in die Hölle. Und du bist außerdem ein stinkendes Miststück.
Hate Speech der 1920er Jahre. Kleine schmutzige Briefe machen im verschlafenen britischen Küstenort Littlehampton die Runde. Dieser ist an die fromme Kirchgängerin Edith adressiert, die im höheren Alter noch bei den Eltern wohnt. Schnell fällt der Verdacht auf ihre Nachbarin Rose. Sie ist zugezogen, verwitwet, alleinerziehend, lebt unkonventionell. Sie sagt, was sie denkt, flucht gerne, geht als Frau allein in die Kneipe. Das reicht als Beweis für ihre Schuld.
Ich vergebe dir, Rose.
Edith, ich bin's nicht gewesen. Ich bin nicht so böse, wie du denkst.
Auch Edith sieht sich bestätigt. Sie findet schon lange, dass diese Rose nicht zur Gemeinde passt. Nur die einzige weibliche Polizistin am Ort glaubt an die Unschuld der jungen Frau und ermittelt auf eigene Faust.
Das Geheimnis um die Briefe fesselt weiter die Nation. Und jeder Haushalt hat inzwischen eine Meinung dazu, ob Miss Rose Gooding schuldig sei oder nicht.
Und so war es tatsächlich. Im England der 20er Jahre hat der Fall Aufsehen erregt. Im Film wird daraus eine leicht überdrehte Provinzkomödie über bigotte Moralwächter, patriarchale Strukturen und Ansätze weiblicher Selbstbestimmung. Die Auflösung überrascht wenig, vor allem das gegensätzliche Frauengespann, gespielt von Olivia Colman und Jessie Buckley, sorgt für die sehenswerten Momente. Kleine schmutzige Briefe von Thea Sherrock. Empfehlenswert.
Sigrid Fischer zu den neuen Filmen. Neue Musik, die kommt jetzt aus L.A. Die Singer-Songwriterin Hannah Wu tourte schon mit 14 durch die Clubs der Stadt. Der Track Hammer ist ein Vorbote aufs kommende Album Romanticism. It's been a long Erinnern Sie sich, was vor 2 Jahren in Essen passiert ist? Live übertragen von RTL. Kleiner Hinweis, es begab sich zur Osterzeit.
Wir erzählen Ihnen die Ostergeschichte in einer neuen Form durch bekannte Popsongs im Look von 2022. Reloaded sozusagen.
Reloaded sozusagen. Thomas Gottschalk als göttlicher Erzähler, DSDS-Gewinner Alexander Klavs als Jesus und Anti-Hornhaut-Werbung kurz vor der Kreuzigung. Vor 2 Jahren hat RTL die Passionsgeschichte als Live-Popmusik-Spektakel in Essen aufgeführt. Dieses Jahr und in neuer Besetzung muss Kassel dran glauben. Startschuss ist heute Abend um 7:45. Marie Briese ist Christin, Feministin und hat sich mit dem Event aus wissenschaftlicher Perspektive beschäftigt. Kurz vor der Sendung haben wir gesprochen und ich wollte von ihr wissen, welche Wirkung hat das, wenn alte Tokio-Hotel-Hits und deutsche B-Promis mit der biblischen Passion verschmelzen.
Ich bin schon sehr gespannt, wie das heute Abend umgesetzt wird. Über die Wirkung lässt sich natürlich streiten, beziehungsweise da kommt es ganz drauf an, wen wir fragen, welche Wirkung das hat. Aber auf jeden Fall wird die Nahbarkeit des Stoffes, der in der Bibel erzählt wird, erzeugt. Im Alltag kommen wir nur selten in Kontakt mit dem Glauben. Popsongs im Gegensatz dazu, die begegnen uns überall. Und dann entsteht die Frage, ob die Mischung aus Passion und Pop überhaupt als stimmig empfunden wird. Es scheint so, als würden die Kritiker diese Mischung von populärer Kultur, von den Popsongs und religiöser Kultur ganz absurd finden. Ich hatte angenommen im Vorfeld der Ausstrahlung 2022, dass die größte Kritik aus der religiösen Richtung kommen würde, eben weil die Kirchen auch in Kauf nehmen, dass sie an Deutungshoheit verlieren.
Jetzt hat ja die popkulturelle Aufbereitung von kirchlichen Inhalten, das hat ja RTL nicht erfunden. Im Gegenteil, das Format, das jetzt aufgeführt wird, das ist ja eine Kopie aus den Niederlanden, dort schon ein Quotenhit. Und im Grunde genommen wollen ja Pop wie auch Kirche die Massen erreichen. Würden Sie sagen, das ist, wenn Sie von High- und Low-Culture sprechen, ist das jetzt so eine Art göttliche Verschmelzung der beiden?
Das ist eine schöne Formulierung. Ja, die Distinktion zwischen High und Low hilft uns im Sonderforschungsbereich, da die Transformation des Populären zu beschreiben. Hier sehen wir natürlich eine Verschmelzung, die ja von manchen als gelungen angesehen wird, von anderen eher auch als schwierig. Wir können sagen, aus den Forschungsheuristiken des Sonderforschungsbereichs, die sich eben ja die Veränderungen zwischen High- und Low-Culture bzw. dem Populären anschauen, dass die Kirche sich in einem so hohen Maße anpasst an die Popkultur, dass diese Kategorien von High und Low sich schon fast auflösen. Denn die Kirche gibt ihre Deutungshoheit bewusst auf. Denn RTL erzählt den biblischen Inhalt mit Popsongs, aber lässt häufig auch das Ende offen. Also die Auferstehung wird eher nur angedeutet, nicht so explizit erzählt wie andere Inhalte.
Ja, dieses Jahr überlässt die Kirche die Erzählung Hannes Jenicke, dem Schauspieler. Jesus wird von Ben Blümel gespielt. Manch einer, der erinnert sich vielleicht an seinen Hit Engel weinen, Engel leiden. Jimmy Blue Ochsenknecht, der wird hier seinem Ruf gerecht als Judas. Und Nadja von den No Angels ist auch dabei. Da ist ja aber die Frage aus deren Perspektive, warum machen die denn damit?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich kann natürlich nicht für die einzelnen Popstars sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch der Wunsch zu so einem Imagewechsel hintersteckt. Denn sie sind ja als Popstars bekannt geworden und gehören ja zum RTL-Ensemble dazu, einem Sender, der ja eher der Unterhaltung dient und ansonsten auch mit Trash-TV-Formaten glänzt. Vielleicht möchte man sich da ein bisschen Ernsthaftigkeit und auch ja, Hochkultur von der Kirche ausleihen.
Oder man möchte vielleicht einfach bei einem richtigen Quotenhit mit dabei sein.
Ganz genau.
Ich hatte mich im Ankündigungstext kurz verlesen, Ben Blümel als Jesus. Ich hatte kurz gelesen, Blümchen würde Jesus spielen und dachte so, na Mensch, die sind ja richtig progressiv am Start. Ist dann leider doch nicht so. Aber viel Progressives ist da heute Abend nicht zu erwarten, oder?
Als einziges würde ich schon ja dem Progressiven zugestehen, dass sie Jüngerinnen zeigen, denn die Bibel erzählt häufig von Jüngern, von Aposteln als Männern. Es gab sogar Bibelstellen, die von Jüngerinnen, von Apostelinnen berichten, die aber dann einfach im Nachhinein umgedichtet wurden, sodass es dann doch Männer sind. Also insofern kann man sagen, ist es progressiv, dass eben auch weibliche Schauspielerinnen als Jüngerinnen zu sehen sind.
Die berühmte Maria Magdalena zum Beispiel, die ja 2016 noch in den Kreis der Apostelinnen erhoben wurde.
Genau.
Anja Rützel ist Trash-TV-Konnoisseurin und hat das Ganze journalistisch begleitet, hat vergangenes Jahr bzw. vor 2 Jahren gesagt, das ist eine der schlimmsten Sachen, die sie in ihrer TV-Karriere erlebt hat. Auch das Internet, das hat sich unendlich lustig gemacht. Hingegen die Kirche, die war sehr angetan. Es gibt von der evangelischen Kirche sogar Begleitprogramm zur RTL-Passion. Überrascht Sie das?
Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dort werden 2 Zielgruppen angesprochen. Man könnte behaupten, dass RTL die Häme und diesen Fremdscham, das Unwohlsein, was manche ZuschauerInnen überkommt, tatsächlich auch mit einplant. Denn das wiederum sorgt natürlich für viele andere popkulturelle Formate, die sich dann ja am Inhalt nochmal bedienen können und mit Klickzahlen belohnt werden. So war das zumindest 2022 zu sehen. In Fernsehsendungen, YouTube-Videos und ganze Podcast-Folgen wurden danach nochmal aufgenommen. Ja, hatten die Passion bei RTL zum Gegenstand. Das wäre die eine Zielgruppe, die ja unterhalten werden möchte. Auf der anderen Seite natürlich dann die etwas religiösere Zielgruppe, die sich einfach freut, dass in Anführungsstrichen ihr Inhalt zur Primetime auf RTL läuft und sich vielleicht erhofft, dadurch ein bisschen mehr Relevanz und Aufmerksamkeit auf die eigene Sache lenken zu können.
Sie schauen ja innerhalb Ihrer Promotion auf die Vereinnahmung rechter von Religionsthemen in den sozialen Medien. Wittern Sie da auch eine Gefahr, wenn Pop und Kirche derart Hand in Hand gehen?
Würde ich erstmal ausschließen, zumindest für den Kontext der RTL-Passion. Aber durchaus gibt es da gewisse Anbiederungen, aber auch von beiden Seiten. Ich habe mir im Vorfeld zu diesem Interview einmal den Auftritt auf Instagram von der RTL-Passion angeschaut, wo viele Zeugnisse von gläubigen Menschen, die über ihre Gottesbegegnungen und Bekehrungserlebnisse sprechen, zu sehen sind. Und das ist in Stil und Inhalt sehr dem evangelikal-freikirchlichen Milieu angepasst. Das wiederum gilt als quasi die Popkultur unter den Christen. Wenn wir die Kirchen als verstaubte Institutionen wahrnehmen, dann sind die Freikirchen modern, spielen Popsongs, christliche Popsongs, in ihren Gottesdiensten. Da würde ich eher die Verbindungen sehen.
Ja, und da müssen ja auch die Popstars drüber nachdenken, vor welchen Karren sie sich da teilweise so spannen lassen. Also gerade auch vor dem Hintergrund Missbrauchsfällen, Kirchenaustritten und zunehmender Unkenntnis. Für wie realistisch halten Sie es denn, dass solche Formate zu Kirchenbeitritten führen?
Ich persönlich halte es für eher unrealistisch. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ein Wunder schließe ich natürlich nicht aus, um das einmal mit einem Augenzwinkern so zu sagen. Ich glaube aber, dass gerade die Missbrauchsfälle und auch Skandale finanzieller Natur die Kirche als elitäre, hochkulturelle Institution ja stehen lassen oder zu einer Wahrnehmung führen, die entfernt ist von dem einfachen Menschen, der sich das RTL-Programm anschaut. Ich würde sagen, das reicht daher nicht, das alles in eine neue Form zu packen, in Popsongs zu verpacken und dann auf RTL auszustrahlen. Vielmehr müssen wir doch am Inhalt arbeiten und nicht an der Form. Vielmehr muss das Populäre, das Menschenfreundliche und realitätsnahe des christlichen Inhalts betont werden, um das Image einer missbrauchenden und geldverschwendenden hochkulturellen Institution loszuwerden.
Ja, ist dann so ein bisschen die Frage, wer heute Abend wen rettet. Frau Briese, eine letzte Frage noch. Werden Sie dann heute Abend um 19:45 den Fernseher einschalten oder fahren Sie direkt nach Kassel?
Ich denke, wenn, dann würde ich mir das im Fernsehen anschauen, aber auch das nur in ja, guter Gesellschaft und durchaus mit einem Augenzwinkern.
Sehr schön. RTL inszeniert heute Abend ein weiteres Mal die Passionsgeschichte. Wie viel Pop in der Passion steckt, darüber habe ich mit Marie Briese gesprochen. Vielen Dank. Wie schmeckt die blaue Suppe von Bridget Jones und wie saftig sind die Brownies von Hugh Grant in Notting Hill? In den sozialen Medien ist ein Hype ausgebrochen, Filmgeschichte gastronomisch aufzubereiten. Dafür wird gebacken, gekocht, gebraten, was die Leinwandstars so vormachen. Das Ganze, das scheint auch analog zu funktionieren. Im Londoner Erlebnisrestaurant Taste Film werden zu den jeweiligen Speisen dann noch die Filme serviert. Ob das Ganze eine Touri-Falle ist oder absolut genial, Konstanze Nastorowitz hat den cineastischen Köchinnen über die Schulter geschaut.
Das ist alles Teil vom Rosenstock. Hochbetrieb in der Küche des Londoner Restaurants Parler. Chefkoch Jesse Wood und seine Kollegin drapieren gerade kleine rote Rosen auf den Tellern. Jede einzelne bestehend aus elegant zusammengerollter Tomatenhaut. Die Rosen liegen in einem Bett von grünen Kräutern. Die Küchencrew gibt alles für eine ganz besondere Kinoerfahrung, bei der die Gäste in eine neue, magische Welt katapultiert werden und den Klassiker Alice im Wunderland nochmal völlig neu erleben können und vor allem schmecken. Alle Gerichte haben einen Bezug zu bestimmten Szenen und Zitaten. Hier geht es um die Szene, in der Rosen angemalt werden. Man hat einen Pinsel und kann selbst die Rose anmalen. Wir haben kleine weiße Rosenblätter und die kann man dann mit Tomatensauce bemalen. Der Kinosaal ist ein liebevoll geschmücktes Hinterzimmer des Restaurants. Während in der Küche das Essen dekoriert wird, achtet Amy Fernando hier auf jedes Detail. In welcher Farbe erstrahlen die kleinen Lampen auf dem Tisch und hat jeder Gast auch die passende Menükarte am Platz stehen? Mit ihrer Idee Taste Film kombiniert die Gründerin Fernando hier ihre beiden Leidenschaften, Essen und Filme. Das, so glaubt sie, passe gut in die Zeit. Gäste wollen mittlerweile mehr, vor allem nach Corona. Da haben die Leute in ihre Häuser investiert, in tolle Fernseher und großartige Soundsysteme. Sie haben ihre Freunde eingeladen, um zusammen Filme zu schauen. Ganz so viel bekommt man im Kino eben nicht. Es gibt also einen regelrechten Boom bei Kinos, die das Erlebnis in den Vordergrund stellen. Und dieser Boom wird auch befeuert durch die sozialen Medien. Taste Film hat einen großen TikTok-Account, der mit klugem Marketing viele Gäste anzieht. Wer hier ins Kino kommt, muss sein Handy nicht ausmachen, sondern darf Fotos und Videos machen und diese natürlich auch in den sozialen Medien verbreiten. Schließlich ist das auch wieder Werbung für Taste Film. Und diese Fotos und Videos, die passen gut zu einem größeren Trend, denn auch diverse Influencer teilen in den sozialen Medien ihre liebsten Filmrezepte, zum Beispiel auf TikTok. Vor allem alte Disney-Filme sind hoch im Kurs, denn auch hier verstecken sich Rezepte zum Nachkochen.
Hi guys and welcome. Today we're going to be making Kronk's Spinach Puffs.
Die 22-jährige Influencerin India Black versucht sich gerade an Blätterteig-Spinattaschen, inspiriert von dem Film Ein Königreich für ein Lama. Sie steht in ihrer kleinen Küche, richtet immer wieder die Kamera neu aus. Vor allem Filme aus ihrer Kindheit inspirieren die Influencerin und begeistern ihre Follower. Es hat eine gewisse Nostalgie, sich mit Filmen zu beschäftigen, die man als Kind gesehen hat. Die bringen dich in ein anderes Universum. Aber sie können dich auch dazu bringen, deine Gerichte mal anders zuzubereiten. Viele ihrer Ideen für die TikTok-Filme bekommt India direkt von ihren Followern. Die Community scheint diese Kochfilminhalte zu lieben. Die Videos versieht die Influencerin mit den passenden Hashtags Disney Baking oder Disney Cooking. Bei Taste Film in London beginnt nun die wahre Magie. Die Filmvorführung startet. Während die Gäste im vollbesetzten Kino in die Welt von Alice im Wunderland eintauchen, läuft in der Küche eine Uhr mit. Schließlich muss jeder Gang genau passend zur Szene serviert werden. Wenn Johnny Depp auf dem Bildschirm Teetassen zerscheppert, wird im Kino Afternoon Tea serviert. Amy und Max aus Brighton sind von dem Kinoerlebnis völlig hin und weg. Es war brillant. So viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen, die ich noch nie probiert habe. Bis hin zu den Getränken. Es war einfach eine ganz andere Erfahrung. Der Zauber dieses Kinos begleitet sie sicher auch noch auf dem Heimweg.
Na, in diesem Sinne vielleicht schon mal die Oblaten für den RTL-Passionsabend bereitlegen. Konstanze Nastorowitz war das zum Trend Essen wie im Film. Das war's an diesem Mittwoch mit Corso Kunst und Pop. Hier geht's gleich weiter mit Medias Res. Dort unter anderem Thema ein Springer-Portal, das Wohnungen im besetzten Westjordanland anbietet. Mein Name ist Jasmin Kröger. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams. Schön, dass Sie dabei waren.